24 pearls of people.
I'm now in season 16. Presented by KSV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CT.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 16 ist Thomas Soltau, Vorstand der in Berlin ansässigen Smart Broker AG. Und es ist wieder mal ein Samstag-Aufnahme-Podcast, was ich ja so liebe. Danke, lieber Thomas, fürs Zuschalten per Telefon und herzlich willkommen im Podcast.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben uns vor kurzem connected rund um diesen Finfluencer-Award, alles per LinkedIn natürlich. Und ja, freut mich, dass es so schnell geklappt hat und du im Karriere- und Werdegang-Podcast für Österreich auch dabei bist als Berliner. Ja, wie gesagt, wir nehmen am Samstag auf, senden dann 4 Tage später am Mittwoch, so viel zum Zeitstempel mal für die Folge. Ja, ich habe dich als Vorstand von Smart Broker, der Smart Broker AG, anmoderiert. Machen wir mal kurz einen Karriere-Werdegang-Start. Wie bist du als junger Bursch damals in den Wertpapiermarkt gekommen, in den Finanzmarkt? Was waren deine Wurzeln?
Meine Wurzeln, ja, gute Frage. Also ich bin ganz klassisch in der Schule, in der Ausbildung gewesen und habe mich relativ schnell damit beschäftigt, wie oder welche Ausbildung ich machen muss, damit ich die besten Zukunftschancen habe für mich selbst und die beste Ausbildung als Grundlage habe. Ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, ein Abitur zu machen oder zu studieren, sondern ich wollte direkt ins Arbeitsleben reinstarten. Und deswegen war für mich der Werdegang von der Schule zu einer Ausbildung gegeben. Und da war halt am Ende die Frage, wie kann ich mich entsprechend so ausbilden, dass es auch eine tragbare Zukunft hat für mich, und habe mich dann damals für die Bankkaufmannslehre entschieden und bin zur Landesbank Berlin gewechselt, also der Berliner Sparkasse, und habe dann hier eine ganz klassische Bankausbildung gemacht und bin dann in der Bankausbildung auch sehr, sehr schnell an das Thema Wertpapier herangekommen und habe dann auch sehr früh meine eigenen ersten Trading-Erfahrungen gemacht und wie viele andere auch fälschlicherweise direkt mit Optionsschein gestartet.
Nein, Wahnsinn, ja. Und das muss so ungefähr um die Jahrtausendwende gewesen sein, oder? Wenn ich jetzt die Zeitschiene so...
Ja, genau. Also 9/11 habe ich nicht mehr mitgemacht, das war tatsächlich erst später, ich bin 2003, bin ich in die Bank gewechselt. Also habe ich dann die Ausbildung begonnen.
Okay, das heißt, du hast ja auch den neuen Markt und seine Stärken und Schwächen erspart, in Wahrheit.
Die habe ich mir erspart, das habe ich im Nachhinein viel gelernt, ja. Auch viel aus Erzählungen gelernt, aber ich selbst war damals noch nicht mit dabei. Ich habe es natürlich am Rande mitbekommen, ich war noch Jugendlicher. Aber was das am Ende für die Börsen quasi bedeutet hat, das habe ich derzeit noch nicht verstanden.
Du hast erwähnt, dass du dich für eine Bankenlaufbahn oder für den Start so einer Laufbahn entschieden hast. War da schon im Hintergrund das Wertpapiergeschäft eins der Ziele oder ist es dann nur zufällig schnell in diese Richtung gegangen?
Das war tatsächlich eher zufällig. Grundsätzlich war die Entscheidung für eine Bankausbildung eher dahingehend zu sagen, wo habe ich denn künftig die besten Chancen auch, mich weiterzuentwickeln und auch gute Jobs zu finden. Und die Bank erstmal per se, und in der Bank selbst guckt man sich natürlich dann um und schaut, was für einen die interessanten Bereiche sind. Und dann ging es aber relativ schnell im Bereich der Wertpapiere rein. Also klar, man sieht ja in der Bankkaufmann-Ausbildung alles, man sieht das Kreditgeschäft, das Eingeschäft, aber das Wertpapiergeschäft war tatsächlich das Interessanteste für mich.
Seit 2004 gibt es auch Fonddiscount. .de. Auch da ein paar Worte dazu. Das findet man sehr stark auch bei dir auf LinkedIn. Bitte eigene Worte dazu.
Ja, gerne. Also 2003, wie gesagt, habe ich ja die Bankausbildung gestartet und habe aber, also die läuft 3 Jahre, bis 2006 war das. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es in der Bank nicht das ist, was ich gerne in der Zukunft machen möchte. Also die Bank an sich ist nicht das, was ich möchte. Warum? Weil man dort sehr stark getrieben wird, gewisse Produkte zu verkaufen, die nicht unbedingt das Beste sind für den Endkunden. Sondern eher im Interesse der Bank liegen. Und das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mich da relativ schnell auch anderweitig orientiert, habe auch einige Nebenjobs in dem Bereich angenommen und geschaut, wo ich mich da bestmöglich dann auch weiterentwickeln kann während der Bankausbildung. Und bin dann aber nach der Bankausbildung, das war 2006, zu dem sogenannten Fonddiscount gewechselt. Das wurde 2004 ins Leben gerufen, von dem René Krüger, mit dem ich heute noch auf Forschungsebene zusammenarbeite. Und der Gedanke bei Fonddiscount ist relativ simpel. würde fast sagen, es war eines der ersten Fintechs in Deutschland, weil wir quasi im Internet bereits Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag angeboten haben. Das heißt, Kunden, die keine Beratung haben möchten, sondern einfach nur sagen, ich hätte gern diesen Fonds, ich möchte diesen Fonds gern kaufen, den haben wir dann dem Kunden die Möglichkeit gegeben, das ohne Ausgabeaufschlag zu erwerben. Und das eben rein digital im Online-Zeitalter. Und 2004, muss man sich mal zurückentsinnen, ist heute schwer vorstellbar, aber damals gab es noch nicht mal iPhones. Also es ist schon noch eine andere Zeit gewesen.
Es gab auch keine ETFs für die breite Masse damals, war natürlich auch ein anderer Markt. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt, Fonddiscount?
Ja, also wir sind ja, also als Fonddiscount sind wir ein mittelständiges Unternehmen, also kein Startup oder ähnliches, kein Großkonzern, ganz klassischer Mittelstand, und haben uns organisch weiterentwickelt. Also über die Jahre hat es gut funktioniert. Wir sind gut gewachsen, haben jedes Jahr neue Kunden generiert, haben jedes Jahr neues Volumen aufgebaut, haben aber auch gemerkt, dass es in der Skalierung grundsätzlich etwas schwieriger war. Bei unserem Modell sah eben vor, dass man bei uns, bei Fonddiscount, ein Depot öffnen kann, zum Beispiel bei der Comdirect oder bei damals noch Consors oder bei einer DAB Bank in Deutschland. Und das heißt, ich habe als Kunde ein Depot bei einer dieser großen Banken, bekomme aber die Konditionen günstiger, als wenn ich sie direkt bei diesen Banken eröffne, das Depot. Mhm. Und das ist an sich natürlich ein super spannendes Modell, aber für viele Kunden unverständlich. Also wie kann es sein, dass ich im Internet einen Vermittler dazwischen schalte, der ja eigentlich auch Geld verdienen will, der macht aber alles günstiger für mich, als wenn ich direkt zur Bank selbst hingehe. Und das war halt schwer zu verstehen für viele. Das heißt, wir mussten das immer telefonisch erklären, konnten es also nicht im Internet mit skalierenden Werbemaßnahmen erläutern. Und auf der anderen Seite fand es natürlich auch der Vorstand der jeweiligen Banken nicht gut, wenn wir uns da hinstellen und gesagt haben, hey, im Fernsehen zum Beispiel, ja, es gibt das hier bei uns, das Comdirect Depot, nur viel, viel günstiger als mit der Comdirect selbst. Mhm. Das fanden die natürlich auch nicht so gut. Das heißt, wir hatten da gewisse Probleme in Skalierung und im Wachstum. Es ist aber grundsätzlich, hat sich das gut entwickelt. Wir haben dann 2018 die erste Milliarde überschritten, wow, als Volumen.
Schön.
Aber es war halt ein langer Weg dahin und es waren ja auch einige Börsencrashs dazwischen, also 2007, 2008. Da liegt natürlich dein Geschäft erstmal rum und passiert nicht mehr, weil einfach die Kunden sich dann vom Markt verabschiedet haben, zumindest für eine gewisse Zeit. Und das sind halt dann so eher die saure Gurkenzeiten gewesen. Aber grundsätzlich haben wir uns da sehr gut entwickelt in den vielen Jahren.
Okay, die Smart Broker AG, da ist ja LinkedIn immer so, die führen halt immer die aktuellen Namen an. Und da bist du jetzt laut LinkedIn seit 18 Jahren dabei. Den Broker gibt es aber noch kürzer. Das wird wohl über das Firmenkonstrukt irgendwie so zustande gekommen sein. Erklär uns das mal kurz bitte. Wann ist die Smart Broker Plattform gegründet worden?
Ja, genau. Also die Gesellschaft selber, die gibt es tatsächlich schon seit 2000, wurde aber eben zwischendurch umbenannt und heißt seit 2000 und, Gott, ich muss jetzt überlegen, 20 oder 21 Smart Broker AG. Mhm. Im Jahr 2019 haben wir dann den Smart Broker gelauncht.
19 war das also, okay, ja. Mhm. Und da wart ihr einer, kann man euch Neobroker nennen? Nennt ihr euch selbst Neobroker?
Ja, tun wir schon. Anfänglich haben wir das nicht gemacht, weil das natürlich auch gar nicht unser Anspruch war. Mhm. Also das Produkt zeichnet sich ja bei uns dadurch aus, dass wir das weite Produktspektrum der klassischen Online-Broker anbieten, also beispielsweise einer FlatEx, einer Comdirect, einer DiBa oder auch einer DKB-Bank. Das heißt, man kann bei uns im Inland wie im Ausland an allen Handelsplätzen handeln, man kann ganz normal Fonds kaufen, Anleihen, ETFs, man kann Unterdepots führen, man kann Währungskonten eröffnen, was auch immer. Also das Produktspektrum ist sehr, sehr breit, aber eben zu den Konditionen der Neobroker, also sehr, sehr günstig und gleichzeitig auch zu der noch mittlerweile sehr, sehr guten UI, UX, also die ganze Frontend, die ganze App, in der man sich bewegt, die ist natürlich sehr modern und auch sehr, sehr schnell, dass wir hier quasi einen guten Hybriden geschaffen haben aus der klassischen Online-Broker-Welt und dem klassischen neuen Neo-Broker-Geschäft. Und deswegen haben wir am Anfang eigentlich gesagt, wir sind nicht wirklich ein Neo-Broker, aber letztlich sind wir es doch, weil wir eben genau sehr günstig sind. Wir sprechen auch junge Zielgruppen an und deswegen kann man das, glaube ich, heute schon so sagen.
Du bist seit 2014 Vorstand der Gesellschaft. Wie war damals die Gründungsidee? Wie lange habt ihr da herumgebastelt und wieso seid ihr 2019 live gegangen? Hat sich ja 2020 in der Pandemie dann sicher als super klug rausgestellt, dass man das gemacht hat. Aber wieso hat man 2019 gegründet?
Ja, genau. Also das Produkt selber ist 2019 in den Markt gekommen und dazwischen lag halt auch einige Zeit. Also wir gehören ja auch zur Wortet Online Gruppe, die nennt sich dann heute auch Smart Broker Holding, Smart Broker Holding AG, also die Muttergesellschaft, und die betreibt ja auch Finanzportale. Also wortetonline.de gehört zu uns, arriva.de gehört zu uns, börsennews.de und auch finanznachrichten.de, die gehören zu unserer Gruppe. Und die Überlegung war natürlich dann, als wir diese ganzen Portale zugekauft haben in den Jahren 2016 bis 2018, wie können wir das bestmöglich monetarisieren? Und haben uns dann natürlich überlegt, wie wir auch die Kunden ansprechen können, die nicht nur Investmentfonds haben wollen, weil das haben wir ja mit Fondsfonds erreicht, sondern die auch Aktien handeln wollen, die auch ETFs kaufen wollen und so weiter. Und sind dann relativ schnell zum Schluss gekommen, dass wir ein eigenes Brokerage-Produkt brauchen. Auch ein bisschen dadurch getrieben, dass wir in den Verhandlungen mit den klassischen Online-Brokern, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, keinen Weg gefunden haben, die Transaktionsgebühren für Aktienhandel oder generell für den Aktienhandel zu reduzieren. Das heißt, da war einfach generell keine Behandlungsbereitschaft da von Seiten der Depotbanken, sodass wir dann gesagt haben, wir müssen es einfach selber machen. Wir müssen dann ein eigenes Produkt ins Leben rufen und haben dann 2018 angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen und einen Neo-Broker zu bauen. Das ist uns dann auch gelungen. Wir sind 2019 damit live gegangen. Wie gesagt, der Anspruch war aber immer ein anderer, ne? Also der Anspruch ist immer, dass wir uns eher an die Kunden richten, die schon wissen, was sie tun, die auch schon Erfahrung in dem Markt gesammelt haben, die deswegen auch entsprechend den Wert schätzen von verschiedenen Handelsplätzen. Und da haben wir uns entsprechend aufgestellt. Wir waren auch, muss man dazu sagen, anfänglich bei Trade Republic mitbeteiligt. Also wir haben tatsächlich das Ganze mitfinanziert, zusammen mit der Sino AG damals. Haben aber 2021 unseren Anteil bei Trade Republic verkauft, weil die Wertsituation dann doch zu groß geworden ist.
Also rund um das Medienportfolio und die Reichweite, die man da hatte, ist die Verlängerung quasi der Wertschöpfungskette im eigenen Haus dann zur Strategie geworden, wenn ich es zusammenfassen kann. Ist das so das Thema, nehme ich an, oder?
Das ist, kann man schon so sagen, das ist auf jeden Fall das Thema. In der Realität zeigt sich aber tatsächlich auch, dass das nicht am Ende nicht das ausschlaggebende Kriterium ist für den Erfolg des Smartbrokers. Das war der Wunsch und das war auch das, was wir quasi am Ende erwartet haben, dass wir über die Portale die Kunden in den Smartbroker dann lenken können, weil wir natürlich dann über die Portale auch schöne Möglichkeiten haben, das Produkt zu vermarkten. Aber du hast ja vorher auch schon das Thema Corona angesprochen. Wir sind 2019 live gegangen, das war im Dezember 2019. Ab März 2020 ging ja leider Corona los und darauf folgend auch der ganze Börsenhype, der doch maßgeblich war. Und der hat uns natürlich hier sehr überrascht auf der einen Seite, positiv, aber auf der anderen Seite auch sehr belastet, weil wir darauf nicht vorbereitet waren. Also wir haben das Produkt entwickelt und sind anfänglich vielleicht von irgendwie 10.000 bis 20.000 Kunden aufgegangen, die wir pro Jahr mit dem Smartbroker generieren. Im ersten Jahr waren es schon 80.000, im zweiten Jahr kamen nochmal 120.000 Kunden dazu. Ja. Das heißt, wir sind wahnsinnig schnell gewachsen, hatten aber die ganze Infrastruktur dafür noch gar nicht. Also weder hatten wir das Personal, noch die Systeme dafür stehen.
Und Lockdowns gab es ja auch nicht. Es ja gibt ja auch noch andere Sorgen damals, ne? wie Lockdowns oder so. Genau. Ja, spannend. Aber immerhin doch, man kann vom Glück des Tüchtigen sprechen. Es war keine schöne Zeit für uns alle, aber es haben sich doch Digitalisierungssprünge ergeben. Und ja, Lucky Punch natürlich für jemanden, der vor kurzem gestartet ist und dann gleich in so einem Boom reinkommt. Aber ich kann mir die technischen Herausforderungen wirklich gut vorstellen. Ja, wenn man das Jahr 2020 dann letztendlich bilanziert, wart ihr bottomline zufrieden mit dem, was dann rausgekommen ist, oder wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen, wenn man die IT schneller nachziehen hätte können? Ich meine die Frage jetzt gar nicht kritisch, sondern ich bin da nur sehr neugierig.
Ich glaube, da darf man schon sehr kritisch auch sein. Da sind wir auch selbst zu uns selbst sehr kritisch. Wir haben etwas getan am Anfang bei einem Produkt, das wir hätten wahrscheinlich anders machen können und rückblickend betrachtet auch sollen. Zu dem Zeitpunkt, dass wir es getan haben, war das genau die richtige Entscheidung, weil das Risiko für uns als Mittelständler sonst so hoch gewesen wäre. Aber im Endeffekt haben wir ganz bewusst nicht das Modell der heutigen anderen Neobroker gefahren, wie eine Trade Republic oder Scalable. Das heißt, wir sind nicht in den Markt reingegangen, haben eine App gebaut, haben versucht, das alles eigenständig aufzubauen und quasi sehr, sehr viel Geld vorab investiert in der Hoffnung, dass es dann irgendwann glatt geht und vorankommt. Wir sind eher den konservativeren Weg gegangen. Wir haben Abwicklungsbanken gesucht, die uns hier unterstützen können in diesem ganzen Vorhaben. Wir haben auch eine Abwicklungsbank gefunden, die dann bereit war, das Ganze auf uns zu setzen, quasi als White-Label-Produkt. Das heißt, wir haben vorne das ganze Marketing gemacht, wir haben die Kundenkommunikation gemacht, aber die ganze technische Abwicklung und auch die ganze Servicierung der Orders und so weiter, die hat eine Bank für uns übernommen.
Welche Bank war das, wenn ich fragen darf?
Na klar, das war die DAB Bank. Die quasi heute eine BNP Paribas Gesellschaft ist. Und die BRB Bank hat leider oder war leider erstens nicht in der Lage, das Kundenwachstum, was wir gezeigt haben, zu verarbeiten. Und zweitens hatten wir leider auch mit dem Start des Produkts keine App. Also wir waren nicht handyfähig. Ich konnte halt nur am Desktop arbeiten. Und wir hatten in der Hochphase 2020 hatten wir teilweise 16 bis 17 Wochen Wartezeit für eine Depoteröffnung. Die Kunden mussten 16 bis 17 Wochen warten, bis ein Depot eröffnet wurde. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn ich währenddessen bei anderen Plattformen innerhalb von 5 Minuten mein Konto eröffnet habe. Ja, und insofern, das war rückblickend betrachtet keine gute Entscheidung. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie getroffen haben, war sie aus meiner Sicht schon richtig, die Entscheidung, weil wir hätten nicht wissen können, dass Corona kommt, dass der Börse halt kommt, darauf konnte man nicht wissen.
Das hat uns alle überrascht, ja.
Genau, aber jetzt rückblickend betrachtet sage ich, das hätten wir uns da anders auch gestellt, würden wir heute viel, viel, viel weiter stehen und hätten viel, viel größere Kundenzahlen auf der Plattform und hätten uns auch jetzt die letzten 2-3 Jahre erspart, indem wir das ganze Produkt ja nochmal neu bauen mussten, weil wir eben dann von der DRW-Bank wechseln mussten und quasi eine neue Bank suchen mussten, mit der wir das abwickeln konnten, da die DRW eben nicht in der Lage war, das entsprechend anzubieten. Vielleicht wäre sie auch in der Lage gewesen, aber sie wollte es nicht.
Ja. Also danke für diesen Blick in die Tiefe auch ein bisschen. Ich denke, vielen anderen Brokern wird es auch gegangen sein. Vollkommen überrumpelt natürlich von dem neuen Geschäftsvolumen und den vielen neuen Leuten, die alle im Internet auch recherchieren und sich dann für einen Broker ihrer Wahl entscheiden. Und immerhin, es haben doch sehr, sehr viele Leute die Wartezeit auch bei euch in Kauf genommen, obwohl es vielleicht woanders schneller gegangen wäre. Deswegen muss auch das Produkt natürlich, das du anbietest, ein gutes sein. Mach mal kurz eine Figurenzeichnung vom Smart Broker. Was ist euer Angebot und was sind die Stärken drin?
Also ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angerissen. Das Produkt ist halt schon sehr breit aufgestellt und unsere größte Stärke liegt in der Produktvielfalt. Wir sind also nicht nur ein Neo-Broker, der nur einen Handelsplatz anbietet und eine tolle App anbietet, sondern wir sind durchaus ein vollwertiger Broker, mit dem man auch vernünftig transaktioniert handeln kann. Das bezieht sich insbesondere darauf, dass ich beispielsweise bei uns in der New York Stock Exchange handeln kann. Ich kann Frankfurt handeln, ich kann an der Wiener Börse handeln, ich kann in Zürich handeln, ich kann in Peter handeln. Es gibt viele verschiedene Handelsplätze, die ich handeln kann. Ich kann gleichzeitig auch ein Währungskonto führen, das heißt, ich kann auch verschiedene Währungen nutzen und agieren. Ich kann Wertpapierkredite in Anspruch nehmen und es gibt auch keine Einschränkungen in den Wertpapierklassen, in denen ich sozusagen unterwegs bin. Das heißt, ich habe auch Anleihen natürlich, die ich kaufen kann. Ich kann Aktien, ich kann Derivate, alles Mögliche ist bei uns denkbar. Wir sind da also gar nicht eingeschränkt und sehr, sehr breit aufgestellt. Und das unterscheidet uns maßgeblich von den klassischen Neobrokern, die am Markt tätig sind. Und da haben wir auf jeden Fall USP. Gleichzeitig sind wir war mindestens genauso günstig, teilweise sogar günstiger als ein Neobroker. Warum? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel über GetEx handle, also über die Börse München bei uns, dann kann ich ab 500 Euro Ordervolumen gänzlich kostenfrei handeln lassen. Zwar kein Set. Keine Depotgebühr und halt auch nicht für Transaktionen. Das heißt, wir sind sehr, sehr günstig und haben ein wahnsinnig breites Produkt. Und ich glaube, das zeichnet uns schon sehr aus.
Du hast die Anleihen angesprochen, die werden sicherlich auch, glaube ich, kein großes Thema gewesen sein, 2019 und auch 2020 noch nicht, aber 2022 sind die Zinsen zurückgekommen. Wie kann ich mir das da vorstellen? Es gibt ja Millionen Anleihen. Kann ich mir da als Kundin, als Kunde eine Anleihe wünschen, eine ISIN nennen und die eröffnet dann oder wie funktioniert das?
Eigentlich tatsächlich noch viel einfacher. Ich gehe einfach in die App oder in unsere Desktop-Version, gebe die WKN bei der Kaufmaske ein und kaufe sie. Also es mag sein, dass vielleicht mal das eine oder andere Produkt nicht sofort zu finden ist. Das liegt dann aber eher an fehlenden Daten. Mhm. Das muss man im Zweifel anfragen. Aber ist aber so, in 99,9% aller Fälle findet man bei uns die gewünschte Anleihe und dann kann man die auch direkt kaufen.
Und das ist
also relativ unkompliziert und betrifft aber für alle der Papiere, nicht nur Anleihen.
Und wie nehmen die Kundinnen und die Kunden? Ich denke, es werden wohl junge Leute sein, die bei einem jungen Broker gelandet sind, schwerpunktmäßig. Wie nehmen die das Anleihenangebot an? Ist das etwas, was Nachfrage erzeugt oder doch ein Randgruppenprogramm?
Ja, leider immer noch Randgruppe, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben ja durch den Zinswandel sehen wir natürlich, dass Anleihen wieder viel attraktiver sind und auch das Volumen Anleihen steigt. Also wir reden immer noch von einem sehr, sehr kleinteiligen Handelsvolumen. Also ich würde sagen unter 5%.
Ja, jetzt lebt ja ein Broker.
Hauptgeschäft sind aber noch Aktien und ETFs.
Jetzt lebt ja ein Broker auch ein bisschen davon, dass die Kunden handeln und so eine Anleihe ist halt in der Regel doch eher buy and hold, wenn man es ins Depot reinnimmt. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe mehrfach jetzt die Vermutung genannt, dass ihr junge Kundinnen und Kunden habt. Wie sind die typischen Kunden von euch? Hast du dein Gefühl dafür?
Natürlich. Also der Durchschnittskunde ist 42 Jahre alt bei uns.
42?
Im Schnitt 42, genau.
Ja, die Antwort auf alle Fragen nach Douglas Adams. Wunderbar. Ja, ich liebe es.
Ja. Aber das ist, also daran sieht man eben auch schon, dass wir eben nicht der klassische Neobroker sind, mhm. weil da ist die Zielgruppe mit Sicherheit deutlich jünger. Aber er hat eben auch durchschnittlich 60.000 Euro bei uns im Depot. Mhm. Und die Durchschnittsorder ist auch 5.000 Euro groß.
Also ist ordentlich, schon deutlich größer.
Mhm. Genau, also schon deutlich größer als in anderen Produktmodellen. Und deswegen, das unterscheidet sich tatsächlich auch von Handelsplatz zur Handelsplätze. Ja, es gibt Handelsplätze, wo der Kunden dann für 3.000 Euro handeln. Es gibt aber auch das Tetra, wo auch ein Statecake, wo über 10.000 Euro Durchschnittsordervolumen liegen. Also die Kunden bei uns sind da schon sehr selektiv unterwegs und suchen sich auch das beste Produkt für sich selbst raus. Und das macht uns ja, zeichnet uns ja auch aus. Ein Kollege hat irgendwann mal gesagt, wir sind quasi ein Werkzeugkasten. Also da ist irgendwie alles drin und man muss nur rangehen und gucken, was man braucht.
Wunderbar. Jetzt interessiert mich dann noch, was die Kunden so kaufen. Aktienseitig, ich nehme an, DAX und USA, oder? Wie verhält sich das da bei euch?
Schon sehr, sehr großer Anteil ist US-lastig. Mhm. Ja, also wir haben ja jetzt auch natürlich am 5.11. die Wahlen in den USA gesehen und seitdem sind die amerikanischen Werte noch viel stärker im Fokus als vorher. Mhm. Das heißt, die Leute rennen da förmlich gerade in die USA-amerikanischen Werte und ganz, ganz besonders in Tesla. Ja, Tesla ist auf jeden Fall der meistgehandelte Wert derzeit bei uns. Da passiert gerade ganz, ganz viel. Wahrscheinlich natürlich auch wegen der Erwartungshaltung, die da mit Elon Musk verbunden ist im Rahmen seiner politischen, dann engagierten Zeit. Aber das läuft extrem gut und deswegen ist auf jeden Fall die USA da ganz groß vorne mit dabei. Die deutschen Titel sind typischerweise gar nicht so weit mit dabei. Das sind dann eher die amerikanischen bzw. ausländischen Titel. Und dann geht es auch relativ schnell in ETFs über, die dann gern gehandelt und gekauft werden, die dann aber eher weltweit investieren.
Du hast jetzt vor kurzem auf LinkedIn was mit dem Thema FOMO gepostet, auf den Black Friday bezogen, auch da in eigenen Worten. Ich fand den Ansatz und die Herleitung sehr spannend, aber erzähl es mal meinen Hörerinnen, unseren Hörerinnen und Hörern auch bitte.
Ja, gerne. Also im Endeffekt prangere ich an, dass die Menschen vom Black Friday alle natürlich kaufen ohne Ende und wahnsinnig viel Geld investieren in irgendwelche Technik, in andere Themen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, aber sie kaufen es nur, weil es wahnsinnig günstig und bald rabattiert ist. Und wir wissen leider auch, dass das in den Aktienmärkten genau nicht der Fall ist. Also wenn wir mal einen Börsencrash erleben und die Märkte gehen nach unten, dann kaufen die Menschen nicht, obwohl die Aktien in dem Moment gerade im Sale sind und wahnsinnig günstig zu haben sind und meistens die Unternehmen ja gar nicht viel schlechter dastehen, sondern es einfach nur generell gerade bergab geht. Aber da kaufen die Menschen nicht, sondern da warten sie ab. Im schlimmsten Fall verkaufen sie sogar und kaufen dann irgendwann wieder, wenn der Markt wieder oben steht. Also genau das gegensätzliche Verhalten zu dem, was man im Konsum und im Black Friday sieht, wird an der Börse gemacht und eigentlich kann man das Gleiche auch an der Börse machen und das würde auf jeden Fall die Rendite stark steigern.
Irgendwie war ein Black Friday, war diese Phase nach dem Auftreten von Corona irgendwie, wo alles plötzlich so billig war und wenn man noch kein Skin in the Game hatte und reingegangen ist. Und ich freue mich so für die vielen Leute, die da ihre ersten Steps in den Aktienmarkt gemacht haben und einmal eine gute Phase gleich und tolle Kaufkurse erwischt haben. Ja, was sollte man noch sonst mit dem Geld machen im Lockdown? War eine wichtige Sache. Einen zweiten Punkt, glaube ich, habe ich auch bei dir gelesen. Ich sage immer, wen ich mir als Podcast-Gast unbedingt wünschen würde, da darf man durchaus auch ein bisschen träumen. Und da habe ich immer wieder den Christian Lindner genannt, weil mir der als liberaler Österreicher vom Zugang, vom Entspannten zum Aktienmarkt sehr gefallen hat. Jetzt ist mittlerweile die Ampel-Geschichte. Aber ich glaube, du trauerst auch einer Idee von ihm nach, wenn ich da richtig in Erinnerung habe, was ich in deinem Feed gelesen habe.
Ja, da traue ich definitiv nach. Und wir haben ja quasi da als in Deutschland das gleiche, also fast schon das gleiche Phänomen wie in Österreich erlebt. In Österreich gab es ja auch dieses Jahr die Planungen, ein sogenanntes Altersvorsorge-Depot ins Leben zu rufen. Das heißt, dass ich künftig steuerlich gefördert in Aktien und andere Wertpapiere investieren kann, um für mein Alter vorzusorgen. Und das Gleiche war halt in Deutschland auch geplant. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es in der Österreich an den Grünen gescheitert, die das quasi nicht mitgetragen haben. In Deutschland war das schon sehr, sehr weit bedient. Der Referentenentwurf war schon da, er war schon fertig. Er wurde schon quasi nachjustiert und hätte tatsächlich irgendwie letzte Woche oder diese Woche in das Bundeskabinett kommen müssen und wäre dann auch durchgegangen, weil es eigentlich schon eine Abstimmung war zwischen den Ampelparteien. Aber das hat leider dann nicht funktioniert. Das heißt, es kommt jetzt erstmal nicht und liegt auf Eis. Aber was war geplant? Geplant war ein sogenanntes Depot. Das heißt, ich als Mensch, ich als Kunde kann ein Depot hier in Deutschland eröffnen, kann dort bis zu 3.000 Euro im Jahr einzahlen, bekomme bekomme 20% on top steuerlich gefördert. Also für die 3.000 Euro bekomme ich jedes Jahr nochmal 600 Euro on top vom Staat und kann das innerhalb des Depots generell steuerfrei liegen lassen. Ich kann auch jederzeit verkaufen, ich kann es umschichten, ich kann machen, was ich möchte innerhalb dieses Depots. Es bleibt immer steuerfrei und erst wenn ich dann später in Rente gehe, mit 65 oder 70 Jahren, erst dann wird es quasi mit einer monatlichen Auszahlung ausgekehrt als Rentenzahlung. Es muss aber nicht verrentet werden, das ist ganz wichtig, also kein Versicherungsprodukt, sondern es kann auch ein ganz normaler Auszahlplan sein und dann wird es quasi besteuert durch den dann gültigen Steuersatz, den ich hier in Deutschland habe. Das wäre aus meiner Sicht der Gamechanger gewesen, weil wir hier in Deutschland ein Riesenproblem mit der demografischen Entwicklung haben, mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wir brauchen zwingend private Altersvorsorgemodelle, die nicht Riester-Rente heißen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, genau das richtige Vorhaben gewesen. Ist nun aber leider erstmal auf Eis, weil die Ampel, ich sag mal so, 1 bis 2 Wochen zu früh gebrochen ist. Leider. Ja.
Na, danke, dass du das für die österreichischen Hörerinnen und Hörer auch zusammengefasst hast. Ich habe da unglaublich viele Podcasts gehört, als die Geschichte aufgekommen ist. Habe es nicht gleich kapiert gehabt, weil es jeder ein bisschen anders erzählt hat, aber so wie es das du jetzt erzählt hast, habe ich es verstanden gehabt. Du hast auch Österreich genannt, ich kann das nur bestärken und wiederholen. Also Ideen gibt's immer wieder, die werden dann im Regelfall gar nichts und dann passiert auch in Summe gar nichts. Und so ist es leider passiert, dass unsere beiden schönen Länder, wenn ich das jetzt mal subsumieren darf, da wirklich Schlusslichter sind. Und ja, da ist dringend Call to Action gegeben, glaube ich, in Deutschland wie Österreich, dass sich was tut. Aber schauen wir mal. Österreich als Stichwort noch. Was verbindet die Smart Broker AG mit Österreich, Fonddiscount? Auch da ein paar Worte dazu.
Ja, gerne. Also wir haben tatsächlich, also bevor wir Smart Broker ins Leben gerufen haben, haben wir mit Fonddiscount versucht, nach Österreich zu expandieren. Also wir hatten das fonddiscount.at, hieß das Produkt. Quasi das Gleiche, was wir in Deutschland gemacht haben, dann auch in Österreich zu machen, zu sagen, du kannst bei uns ein Depot eröffnen, bei einer klassischen Bank, auch einer österreichischen Bank, und kannst dann dort alles ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Das ist also viel, viel günstiger gewesen, um an Investmentfonds ranzukommen. Das haben wir 2 Jahre lang gemacht, haben dann aber gemerkt, dass es uns auf der einen Seite innerhalb der Gesellschaft zu sehr von unserem Fokus abrückt, weil es dann doch ein weiteres Land ist, mit dem man sich beschäftigt und auch mit einer anderen Mentalität, mit der man sich beschäftigt. Das hat uns quasi im Fokus etwas gekostet. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gemerkt, dass das Produkt in der Form nicht ganz so gut ankam in Österreich, wie es in Deutschland der Fall war. Also wir haben schon viele Kunden gewonnen, die das gut fanden. Wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht zwingend notwendig ist, es in Österreich mit einem österreichischen Produkt anzubieten, sondern viele Österreicher unser Produktspektrum auch auf der deutschen Seite in Anspruch nehmen. Wir sind da leider zwar nicht steuereinfach, aber man kann bei uns entsprechend agieren, kann auch entsprechend die Gebühren bei uns sparen. Und so haben wir dann immer entschieden, dass wir das in Österreich wieder einstellen und das quasi in Deutschland fortbetreiben, die aber natürlich für Österreicher offen sind. Und das Gleiche gilt für den Smart Broker heute auch. Da haben wir es nie probiert, nach Österreich zu gehen, aber das Produkt ist für jeden Österreicher auch verfügbar.
Dann danke auch noch für diese Ausführungen. Überhaupt danke für diesen sehr spannenden Podcast. Was ist das, Thomas, was dir an dem Job, den du dir auch ein bisschen selbst gebastelt hast als Vorstand, glaube ich jetzt mal, mit den ganzen Gründungen und so weiter, was ist das, was dir daran gefällt im Tagesgeschäft?
Also ich würde auf der einen Seite sagen, es wird wirklich nie langweilig. Also man kann nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, es wird immer das Gleiche passieren. Es passiert jeden Tag was anderes, auch mit dem man nicht gerechnet hat. Das ist sehr, sehr spannend. Und natürlich ist es schon so, dass man hier auch etwas tut, wo man weiß, dass man nachhaltig etwas erreicht und bewirken kann. Ja, also ich will jetzt da nicht zu viel philosophisch mit reingehen, aber es ist schon so, dass wir natürlich mit dem, was wir hier tun, auch viele Menschen an die Börse bringen. Und diese Menschen hoffentlich den gleichen Spaß daran haben, wie ich es selbst habe. Und das macht schon Spaß. Ja.
Und vielleicht noch ein kleiner Blick ins 25er Jahr. Irgendwelche, jetzt keine Geschäftsgeheimnisse verraten natürlich oder rauslocken wollen, aber was steht am Programm? Was erwartet ihr vom Jahr? Gibt es irgendwelche Geschichten, die man von euch erwarten kann?
Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr in 2024 wahnsinnig viel mit dem Produkt gemacht und weiterentwickelt. Mhm. Zuletzt haben wir den Kryptohandel eingeführt und ein Zinskonto mit 3% Zinsen pro Jahr täglich verfügbar. Das heißt, da haben wir schon sehr, sehr viele Erweiterungen dieses Jahr weitergebracht und wir planen jetzt fürs nächste Jahr noch keine maßgebliche Verbesserung. Wir werden fortlaufend am Produkt arbeiten. Wir bekommen sehr, sehr viel Kundenfeedback. Wir sind ja auch kundenzentriert. Das heißt, wir sammeln das Feedback der Kunden bei uns ein und arbeite das tatsächlich auch intern nach Prioritäten ab. Mhm. Und das heißt, man wird ganz viele Sachen mehr unternehmen, wo wir das Produkt immer wieder ein Stück besser machen werden, aber keine wirklich umfassenden großen neuen Produktreleases, die sind im nächsten Jahr nicht zu erwarten. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir jetzt erleben werden, dass im nächsten Jahr doch relativ stark ein Investment-Shift Richtung USA stattfindet, also noch mehr, als ich vorhin schon gesagt habe. Es sei denn, dass hier entsprechend in der Regierung Kreisen sich etwas tut bei den nächsten Wahlen hier in Deutschland, aber im Moment sieht man das schon, dass es da viele Menschen gibt, die jetzt eher ihr Geld in amerikanische Werte investieren, und ich glaube, das wird im nächsten Jahr sich auch verstärken. Und mit Blick aufs nächste Jahr gibt es tatsächlich auch eine Restchance, dass auch die nächste Regierung, die hier in Deutschland gebildet wird, dieses Altersvorsorgedepot voranbringen möchte.
Und dann kannst du wieder die IT aufstocken, ne? Genau. Dann genau. Das wäre natürlich ein Boom für die Branche, die ja ihrerseits für die Demokratisierung der Kapitalanlage sehr viel getan hat, ohne Regierungsbeihilfen, auch sage ich jetzt mal nicht in Geld, sondern in Wording. Da muss man euch allen danken, dass ihr die Infrastruktur für die neue Generation ermöglicht habt. Und wenn die Regierung mal nachlegt, kannst du wieder IT nachlegen natürlich.
Richtig, das müssen wir dann auch. Wobei man hier fast schon sagen muss, je nachdem, wann es passieren soll, müssen wir sogar vorlegen.
Ja.
Weil das, wenn es kommt, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dann auch entsprechend präsent zu sein. Und dann muss man vielleicht schon die eine oder andere Stellschraube im Unternehmen stellen. Aber ja, wir wissen halt noch nicht, ob es kommt. Wir werden sehen, wie sich die nächste Regierung nach den Wahlen hier findet, und dann weiß man da auch mehr.
Ja. Na, schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Lieber Thomas, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich spiele meine Abspannmusik. Danke für deine wertvolle Zeit am Wochenende. Wie gesagt, die Folge wird am Mittwoch gesendet. Und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Reinhören wieder. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es gehört. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Auch vielen Dank von meiner Seite fürs Zuhören. Und ja, immer gern wieder.
Tschüss und Baba. Oh, baby.